VUCA-Blaster. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VUCA-Blasters, der Podcast, der sich damit beschäftigt, wie Unternehmen die VUCA-Welt mehr als Chance sehen und sich bestmöglich aufstellen können. Dabei interviewen wir verschiedene Gäste zu bestimmten Themen und versuchen bestmöglich es so darzustellen, dass Zuhörerinnen und Zuhörer direkt das Gehörte bei sich im Unternehmen anwenden oder implementieren können. Oder zumindest eine Idee haben, wie sie es anfangen können. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Lernen. Da war es bei mir so ein bisschen, dass ich sehr abstrakt und theoretisch vorher daran dachte, mit irgendwelchen Modellen und irgendwelche Lernangebote, die man irgendwo im vielleicht stillen Kämmerlein sich überlegt. Der Gast hat mich da so ein bisschen von weggebracht und finde ich eigentlich auch ziemlich cool, der sich eher damit beschäftigt, okay, wie wendet man das an und was ist das Lernen halt wirklich zielgerichtet sein sollte, wo man auch beobachte Verhaltensänderungen hat. Und dass man eigentlich auch mal schaut, was soll denn passieren? Genau, wie sollen die was lernen? Wie sieht man Veränderungen? Und dass man vielleicht auch im Unternehmen sozusagen sogenannte Learn-Influencer nutzt, die zeigen, wie sie wirklich persönlich an ein bestimmtes Lernziel gekommen sind, was haben sie gemacht, was hat ihnen geholfen und das auch andere anstecken soll. Das grob zusammengefasst, viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VUCA Blasters. Ich bin, also Manuel Wischitzki, bin heute euer Host, zusammen mit Min. Da er noch nie Co-Host in diesem Podcast war, willst du dich kurz den Zuhörern vorstellen, Min?
Gerne. Hi, ich bin der Min, wohne aktuell in Köln und arbeite mit Manu zusammen. Meine Leidenschaft gilt eigentlich den Themen sowas wie Unternehmenskultur, Leadership, New Work. Und ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und mich hier einzubringen und bin schon sehr gespannt auf den Austausch und die Erfahrungen, die vor uns liegen werden.
Ja, vielen Dank. ja, und heute haben wir Benjamin oder Ben Jaksch zu Gast. Er beschäftigt sich viel mit Lernen. Wenn ich so sein LinkedIn-Profil angeschaut habe, folgt ihr ihm ja auch schon bei YouTube oder bei LinkedIn. Er beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema Lernen. Ein Lernbegleiter, Coach, Trainer, so wie ich gesehen habe, auch Lehrer für Mathe in der Oberstufe, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist aktuell Co-Founder vom New Learning Lab, YouTuber, selbstständig, beschäftigt sich auch so mit Learning Experience, kreative Formate für Lernherausforderungen, gerade in Organisationen, auch mit im digitalen Zeitalter, also mit neuen Technologien. Und fehlt dir dann noch was, Ben, was die Zuhörerinnen über dich wissen sollten, was dir wichtig ist?
Alles gesagt, glaube ich.
Perfekt. Dann hatte ich da gesehen bei dir, Bildung ist eine Frage der Beziehung. Da können wir vielleicht gleich, weil ich das noch nicht so ganz verstanden habe, aber gleich nochmal dazu. Wir haben immer so drei Check-in-Fragen aus dem Stapel hier aus verschiedenen Karten. Da würde ich jetzt einfach random eine rausziehen. Und die erste Frage wäre, welchen deiner Werte kannst du derzeit besonders gut realisieren?
Ach, derzeit, also aktuell.
Genau.
Ah, okay. Kreativität, glaube ich, könnte man sagen, dass das einer meiner Werte ist. Und das kriege ich gerade ganz gut hin, weil ich mir gerade sehr viel Zeit nehme, um Dinge selbst zu gestalten.
Okay, cool. Dann die nächste Check-in-Frage, oder es ist ein Satz. Ich tanke auf, indem ich...
Zweierlei Zeit allein verbringe und Zeit mit der Familie verbringen und das in einem angemessenen Maß. Also ich brauche beides, mal das eine, mal das andere.
Okay, cool. Und die letzte Check-in-Frage, dann würden wir direkt ins Thema starten. Wie Oh, sorry. Wie definierst du Erfolg?
Ich hab da erst heute was dazu aufgeschrieben, weil ich heute in einem YouTube-Video, also beziehungsweise der Kanal heißt Creator Support von Colin und Samir. Die beiden sind relativ bekannt so in der Creator Economy. Und da habe ich heute in einem Video so die Frage aufgenommen: Was ist deine Vision? What's your definition of making it? Und das ist ja im Prinzip das Gleiche. Und da habe ich heute aufgeschrieben: Für mich bin ich dann erfolgreich, wenn ich zu irgendeinem Zeitpunkt mir quasi in einem selbstgewählten Rahmen, Zeitabständen, mich mit den Dingen beschäftigen kann, auf die ich Lust habe, dazu etwas gestalten kann, was wertstiftend ist und ich mir trotzdem keine Gedanken darüber machen muss, wie sich meine Familie ernährt. So, das ist mein, habe ich heute aufgeschrieben, quasi deswegen liegt es gerade noch oben auf.
Die perfekte
Cool.
Frage.
Ja.
Und das kannst du auch gerade so ausleben? Oder?
Ja, ich bin, also in Teilen bin ich da schon, in Teilen aber auch nicht. Du hast es beschrieben, ich beschäftige mich schon eine ganze Weile mit dem Thema Lernen, genau seit ich 12 bin. Und da habe ich angefangen, Nachhilfe zu geben. Und das war dann so meine Jugend, da habe ich meine ganze Jugend damit finanziert, also über Gitarren und Mountainbike, Rennrad und so weiter. Ich habe das also wirklich viel gemacht. Und heute, jetzt bin ich seit 2018 selbstständig. Dazwischen sind natürlich einige Stationen gewesen, aber seit 2018 bin ich selbstständig und darf jetzt auch eben in Organisationen da mitmischen in diesem Feld. Und über ein paar darf ich auch sprechen. Also da gehören unter anderem auch IKEA dazu, da gehört auch Bosch mit dazu. Heute Morgen hatte ich ein Gespräch, da kann ich glaube ich noch nichts drüber sagen, aber es ist ein ähnlich großes Unternehmen in Deutschland. Und da darf ich auch hin und wieder was gestalten quasi. Also da geht es auch um Herausforderungen, wo unternehmensintern was gestaltet werden soll. Und das darf ich dann machen. Also Videos zum Beispiel oder Podcast produzieren, Videocast, Livestream. Also zum gewissen Grad bin ich da schon. Was mir aber zu meiner Definition von Erfolg dann noch fehlt, ist so dieses, ich glaube, manchmal würde ich es gerne einfach so in einem ganz eigenen Rhythmus tun. Also mehr so wie der Künstler, der sich dann dazu entscheidet, das irgendwann selber zu tun, sozusagen. Genau. Aber an und für sich bin ich da nicht so weit davon entfernt, weil alle die Themen, die ich so die letzten Jahre dann selber lernen durfte oder Herangehensweisen, Video beispielsweise, das findet da mittlerweile auch eins zu eins mit statt.
Cool. Und genau, vielleicht ich passt das perfekt so als Einstieg auch für Unternehmen. Wie unterstützt du die denn da? Kann man das so global sagen? Oder brauchst du spezifischere?
Ich glaub, das passt sogar ganz gut zu dem, was du eingangs gesagt hast, nämlich diesem, was heißt denn Bildung ist Beziehung? Nämlich, also das habe ich mir nicht selber ausgedacht, dieses Bildung ist Beziehungssache, sondern das ist ein Zitat von Ken Robinson, den viele Menschen kennen aufgrund seiner Arbeit. Ich habe hier hinten auch ein Buch. Das ist eines der weniger bekannten Bücher von ihm. Das heißt Out of Our Minds, Learning to be Creative. Und er hat einen der meist angesehenen TED-Talks, nämlich Do Schools Kill Creativity? Es war der erste TED-Talk, der je stattfand. Deswegen ist es auch der meist angeschauteste. Und er hat mal in einem Vortrag gesagt, für Bildung brauchen wir eigentlich keinen Tisch, keinen Stuhl, kein Gebäude, kein Buch, wir brauchen eigentlich nur, und das ist dann dieser Satz, ne? Education, the essence of education is a relationship between a learner and somebody who tries to teach them. Also es ist sinngemäß. Ich habe eine Herausforderung und wenn ich die lösen möchte, dann brauche ich eigentlich nur irgendjemand, der das ähnlich sieht wie ich und mir da so ein bisschen unter die Arme greift. Und jetzt der, sag mal, die Übersetzung ins Unternehmen. In Unternehmen gibt es total viele Bildungsansätze, die meistens irgendwas mit Training zu tun haben. Und häufig, wenn in Unternehmen an das Thema Lernen gedacht wird, dann wird auch an so ein sehr institutionalisiertes Setting gedacht und weniger an dieses, was auch im Laufe des Arbeitsalltags einfach so stattfinden kann. Und da kann das Thema, Oder kann dieser Beziehungsaspekt eine große Rolle spielen, wenn nämlich Menschen im Unternehmen transparenter sichtbar werden, die sich eben entwickeln? Das Hauptproblem beim Thema Bildung ist, dass die Menschen, die es beibringen, häufig selber keine Entwicklung durchmachen, sondern diejenigen sind, die sozusagen nur die Überbringer der Botschaft sind. Aber ganz besonders inspirierend finden wir es immer, wenn wir bei jemand beobachten, da findet eine echte Entwicklung statt. Und das inspiriert uns dann selber auch irgendwie nach innen zu schauen und zu überlegen, ja Moment mal, wie hatten Sie das jetzt geschafft, dass Sie plötzlich so krass gut und präzise Feedback geben kann, während Sie das vor einem halben Jahr noch nicht konnte. Und da versuche ich dann Unternehmen dabei zu unterstützen, da auch Formate zu finden, selber zu gestalten, zu überlegen, was gibt es hausintern schon an Wissen, können wir da sowas wie Corporate Learnfluencer sozusagen aufbauen und das ja, kann ganz unterschiedliche Züge annehmen dann.
Passt dazu auch diese 70-20-10-Regel, dachte ich jetzt gerade dran. Dieses 10% formales Lernen, soziales Lernen, 20% 70 Herausforderungen bei der Arbeit?
Ja, oder die taucht da immer alt? Wieder auf. Ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig eine Meinung zu dieser Regel, weil ich glaube, das ist ja nur ein Modell sozusagen, wo versucht wird, das so ein bisschen besser zu verstehen. Und sinngemäß, ne, und gefühlsmäßig stimmen wir dem zu. Aber stimmt es denn wirklich so? Also klar gibt es dann da auch Untersuchungen dazu. Aber für mich ist jetzt dieses 70-20-10-Modell nicht so richtig das Entscheidende. Für mich geht es mehr darum, zu überlegen, was führt denn dazu, dass eine Person lernt und wann sagen wir überhaupt, dass Lernen stattgefunden hat? Also was ist das in unserem Kontext? Was soll dann passieren? Weil häufig wird nicht über diesen Zustand gesprochen, was soll die Person anders können oder woran erkennen wir das dann? Sondern es wird mehr darüber gesprochen, was vermittelt wird. Ne? Diese Inhalte, dieses Training. Aber es wird weniger davon ausgegangen, nehmen wir beispielsweise Vertriebstraining. Vertriebstraining ist da noch ein bisschen eine Ausnahme sogar, deswegen ist gar nicht so ein gutes Beispiel, aber Vertriebstraining, da geht es wirklich häufig dann um Zahlen, eine bessere Abschlussquote beispielsweise oder auch die Anzahl der Calls, die dann jemand macht. Da kann man es relativ konkret einsortieren, während in anderen Bereichen geht es mehr so drum, ja, Zeitmanagement ist dann immer so ein Riesending. Okay, jetzt mach mal die Schulung. Da geht es aber weniger darum, dann wirklich festhalten zu können, was denn passieren soll in diesem Kontext.
Und ist das wichtig, um zu lernen? Also brauchst du irgendwie ein Ziel? Also ich weiß, du hast uns ja im Vorfeld so ein Video geschickt, da war ja so ein bisschen Lernen ist das Resultat, Aktivität. Also brauchst du da irgendwie so ein, oder?
Das ist eine gute Frage, weil man es auch nicht so pauschal beantworten kann. Also was auf jeden Fall hilft, ist eine Art Zielbild zu haben. Hier kommt auch wieder diese Beziehung zum Ausdruck, weil wenn ich jetzt eine Person habe, die irgendetwas tut, was ich auch gerne können möchte, dann ist das auf jeden Fall schon mal hilfreich. Gleichzeitig hilft es mir auch selber an einer Art Vision und das, was ich vorher genannt habe, auch ein ganz gutes Beispiel, weil dann kann ich auch überprüfen, ob ich mich dem Ganzen näher oder ob ich von dem Ganzen irgendwie weggehe. Also in dem Kontext kann das schon helfen. Was jedoch schwierig ist, es ist schwierig quasi einzugrenzen, was genau ich lerne. Also sprich im Sinne von, was genau ich mir anschaue oder was genau ich mir dann durchlese, weil meistens ist es viel komplexer als das, was ich aus dem gegenwärtigen Zeitpunkt sozusagen sehen kann. Aber so eine Art Vision zu haben, das ist etwas, das möchte ich auch können oder erreichen, ist hilfreicher als eben dieses, ja, das sind die Inhalte oder genau das ist jetzt das, was mich mir da reinziehe.
Können denn Unternehmen da, ich dachte gerade so ein bisschen daran, wenn jetzt ein Chef sagt, okay, du musst Zeitmanagement lernen, ob die Person, okay, sie wird das dann wahrscheinlich lernen oder braucht man diese intrinsische Motivation, braucht man die, um gut zu lernen? Oder?
Idealerweise ja. Also Überzeugungsarbeit ist immer schwer. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Und Ich glaube auch, dass das mehr und mehr Unternehmen verstehen. Und man kann da auch ein Gegenbeispiel bringen. Und zwar das Gegenbeispiel ist für mich immer das System YouTube und wie Menschen mit der Hilfe von YouTube lernen, ohne dass sie sich dessen vielleicht bewusst sind. Weil YouTube ist eine sehr gut sortierte Bibliothek an Informationen, wo ich relativ zielgerichtet Hilfestellung bekommen kann für, warum jetzt bei meiner Spülmaschine dieses Licht leuchtet. Oder warum mein Auto so komische Geräusche macht. Und dann kann ich mich damit beschäftigen und werde in relativ kurzer Zeit etwas lernen, was sehr praktikabel ist. Und hier ist auch das Thema Relevanz sofort geklärt. Im Arbeitskontext ist es häufig nicht so sehr geklärt, weil natürlich im Unternehmen teilweise auch Sachen gelernt werden müssen, in Anführungszeichen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt relevant sind, weil wir beispielsweise feststellen, der Job als Sachbearbeiterin sieht wahrscheinlich in 5 Jahren nicht mehr so aus wie heute, weil da bestimmte Abläufe auch automatisiert werden können und so weiter. Was dann natürlich interessant ist, ist, wie kann diese, und da sind wir dann auch sehr schnell nicht mehr im Bereich nur Lernen, sondern auch eben Transformation und Wandel, wie können wir denn da hinkommen? Was ist dieses Bild, was da in Zukunft irgendwie existiert? Wie kann dieser Job in Zukunft überhaupt aussehen? Habe ich da selber auch einen Einfluss drauf, wie das dann aussieht? Und deswegen ist es sehr schnell sehr komplex und nicht sozusagen pauschal zu beantworten, sondern immer nur im jeweiligen Kontext eigentlich zu betrachten.
Vielleicht diese intrinsische Motivation braucht man so ein bisschen, vielleicht auch als um die VUCA-Welt, sie heißt ja auch VUCA-Blaster, das so ein bisschen zu tackeln. Also wenn man wahrscheinlich so eine Führungskraft weiß ja auch nicht immer, was braucht die Person und dass sie sich dann vielleicht einen Operativen, die Experten, die vielleicht vor Ort sind oder Expertinnen dann sozusagen intrinsisch motiviert sind, wenn sie dann ein Problem haben, okay, was brauche ich? Ich suche mir die Lösung dafür.
Im Arbeitskontext ist es halt total schwierig, weil, ich meine, jetzt schaust du nur ein Team an und selbst da ist es super heterogen, weil selbst in einem Team wirst du ganz viele Menschen oder wirst du einen Teil von Menschen haben, für die ist der Fokus halt wirklich nur auf Arbeit. Und sie möchten sich jetzt da nicht verwirklichen. Sie möchten da jetzt nicht mehr tun, als im Vertrag steht, was ihnen auch zusteht, weil dafür gibt es einen Vertrag. Und dann ist dann die Frage, wie weit sozusagen geht das Ganze, dass du von ihnen auch eine gewisse Eigeninitiative verlangen kannst sozusagen. Also da ist es schwer, auf der Metaebene zu sprechen, wenn man nicht ein konkretes Beispiel hat. Wie sieht es zum Beispiel jetzt in diesem Team aus? Wie sieht es da auch mit den intrinsischen Motivatoren der Einzelpersonen aus? Deswegen ja, fällt es mir schwer, da auf der Metaebene quasi drüber zu sprechen.
Okay. Weil wir da auch schon mehreren Podcasts auch zur Selbstorganisation. Und, da hatte ich aber auch immer das, was du gerade gesagt hast, manche wollen gar nicht selbstorganisiert arbeiten. Also die wollen halt, dass ein Chef oder Chefin da sagt, jo, mach dies und jenes. Und da gibt es ja auch, genau wie du sagst, ganz verschiedene Typen.
Und selbst wenn es so ist, weißt du auch nicht, ob das nicht in einem halben Jahr anders ist. Also, ne, und ob der Grund, warum es heute so ist, nur aufgrund der Erfahrung der letzten 15 Jahre in ihrem Arbeitsleben ist. Und da ist halt, und das fällt mir auch beim Thema Lernen immer wieder auf, der menschliche Organismus ist halt nun mal kein Determinismus. Also da gibt es kein, jetzt kommt es hier rein und dann kommt es da hinten wieder raus, sondern wenn wir 10 Leute in eine Schulung setzen, dann haben 10 Leute ein komplett individuelles Erlebnis. Und deswegen ist es auch, das fällt mir selber eben in diesem Learning-Bereich sehr häufig auf, gerade in dem Learning-Bereich wird sehr viel auf der Metaebene gesprochen. Was wir jetzt versuchen, beispielsweise, du hast das New Learning Lab angesprochen, was wir da versuchen auch immer zu vermeiden, weil ja, wir können uns noch so viele Learning-Luftschlösser bauen, aber das hilft am Ende keinem. Es hilft nur, wenn wir versuchen, eben konkret in den verschiedenen Bereichen die passende Lösung zu finden und daraus lernen. Aber sozusagen dieses, ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein deutsches Problem. Also zumindest ist mein Eindruck, dass man gern so über oder auf der Metaebene sich bewegt und da irgendwie dann theoretisiert. Aber da fehlt mir eben häufig dann der Praxisbezug. Und deswegen versuche ich da so schnell es geht, irgendwie sehr praxisnah zu werden mit dem, was ich tue.
Und da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Typen, wie man, gibt es da so ein Framework, wo man sagt, welche Typen es gibt? Also ich glaube, ich lerne wahrscheinlich, würde ich sagen, wenn ich es einfach mache und dann so ein bisschen vielleicht so Try and Error und so Fehlerkultur ist ja jetzt auch immer so ein Buzzword. Ich glaube, da lerne ich so am meisten raus. Oder halt, wie du eben gesagt hast, auch von anderen. So dieses rein Theoretische, wenn so ein bisschen wie in der Schule, ist nicht so meins. Gibt es da auch verschiedene Typen, die manche lernen vielleicht Frontalbeschallungen, finden sie gut oder?
Das gibt es definitiv. Was aber auch an der Stelle wichtig ist, ist, dass man sich erstmal darauf einigt, wann sprechen wir in unserem Kontext, und der Kontext kann auch sehr klein gewählt sein, aber wann sprechen wir davon, dass Lernen stattgefunden hat? Und ich verwende da sehr gerne die psychologische Definition, nämlich Lernen ist es dann, wenn eine beobachtbare Verhaltensveränderung stattfindet. Also du kannst jetzt etwas, das du gestern nicht konntest, oder du kannst es jetzt anders machen, oder du kannst irgendetwas wiedergeben, was dir vorher so noch nicht bekannt war. Dann ist es nach der psychologischen Definition Lernen. Und wie du da hinkommst, das ist hoch individuell und lässt sich auch eben nicht irgendwie festlegen. Und im Übrigen, diese Lerntypen, über die da immer wieder gesprochen wird, also auditiv oder visuell, gibt es nicht. Das wird immer wieder auch zitiert, aber da gibt es quasi keine Wissenschaft, die das in irgendeiner Form belegt. Das hat irgendwer mal irgendwo aufgeschrieben, aber es lässt sich eben nicht belegen. Und es gibt auch, ich meine, es gibt quasi keine Abkürzung ins Gehirn, die über einen dieser Sinneskanäle führt. Das hat eher damit zu tun, dass es motivatorische Gründe hat. Also wenn ich jetzt annehme, ich bin ein auditiver Wahrnehmungstyp oder ein auditiver Lerntyp, dann hat es häufig damit zu tun, dass ich halt dieses Format sehr gerne mag und mich deswegen länger damit auseinandersetzen kann als jemand, der jetzt sich vielleicht als visuellen Lerntyp empfindet, weil er lieber irgendwie Videos anschaut, zum Beispiel. Und deswegen ist auch hier eben die Frage, wann ist es überhaupt Lernen in unserem Kontext, und was wollen wir damit überhaupt erreichen, sozusagen? Ui, jetzt hagelt's in München.
Hört man gar nicht. Ganz, ganz.
Ah, sehr gut.
Ja. Nee, gar nicht.
Okay. Habe ich so ein bisschen Faden verloren? Nee, jetzt kommt er wieder. Genau, das mit diesen auditiven. Also, ich habe immer noch so im Kopf einen Professor an der Uni, der so meinte: Ach, was war da? Ist dann wahrscheinlich auch wieder. Nur irgendwie so eine Theorie, dass man irgendwie, wenn man was hört, weiß nicht, so und so viel Prozent lernt man, wenn man es runter aufschreibt, lernt also mit am besten noch wirklich so mit Papier und Stift, lernt man es noch mehr. Und wenn man es an anderen beibringt, da ist so sozusagen das, wo du am besten lernst.
Aber da ist schon was dran, das hat aber damit zu tun, dass Lernen im Idealfall multisensorisch ist. Also quasi, wenn ich einen Inhalt nur höre, dann wird das weniger stark ausgeprägt im Gehirn, als wenn ich mich auch mit anderen Sinnen damit beschäftige. Also Beispiel, das hatten wir mal bei Allnatura, da ging es um das Thema, wie Auszubildende die verschiedenen Mehlsorten lernen können. Wenn sie es nur im Papier lernen, dann ist es was ganz anderes, als wenn sie zum Beispiel damit backen, wenn sie das in die Hand nehmen, wenn sie es riechen, wenn sie es probieren, dann bekommt dieser Unterschied zwischen Roggen und Dinkel ein ganz anderes Gefühl. Auch der Unterschied zwischen, was ist Typ 630 und Typ 1040 oder wie sie eben heißen, ist dann eben schon wiederum sehr viel haptischer und damit im Gehirn ausgeprägter. Da gibt es auch die, es nennt sich Hebbsche Regel von David Hebb, Neurons that fire together, wire together. Das wird auch im Kraftsport häufig zitiert. Da geht es dann darum, dass Muster, die du immer wieder wiederholst, und zwar sehr sauber wiederholst, auch stark ausgeprägt werden. Also Neuronen, die gleichzeitig feuern, die werden sich auch potenziell miteinander vernetzen. Also hier geht es auch wiederum um das Thema Vernetzung, was dann bedeutet, du kannst dich besser daran erinnern und kannst es auch besser abrufen. Genau, aber da muss ich echt sagen, und das ist eigentlich so das, wofür ich so mit dem, was ich tue, auch versuche, ein bisschen anzutreten, nämlich, dass es wird so viel über Lernen gesprochen und Lernen ist so wichtig und wir müssen mehr lernen, und ganz häufig fehlt mir da das, ja, aber warum oder was? Oder was wollen wir denn eigentlich tun? Was wollen wir denn eigentlich können? Wen wollen wir damit erreichen? Weil es gibt, und das ist häufig, ganz viele Menschen in dieser Learning-Bubble sind so, ja, wir lernen sehr gerne. Finde ich cool. Finde ich auch cool, wenn das Menschen von sich behaupten. Wenn ich aber mit meinem Lernverständnis, nämlich es findet konkrete Verhaltensveränderung statt, da drauf blicke und dann sehe, innerhalb der letzten 10 Jahre hat bei den Personen quasi keine irgendwie merkliche Veränderung in irgendeinem Bereich stattgefunden, dann zweifle ich das an. Denke mir so, ja, aber was hast du denn wirklich gelernt, sozusagen? Du kannst jetzt vielleicht aus noch 10 mehr Büchern zitieren. Cool, es hilft dir vielleicht bei der nächsten Party. Aber was kannst du jetzt irgendwie anders machen? Führst du deine Gespräche anders oder sprichst du mit deinen, keine Ahnung, mit deinen Kindern anders? Und das finde ich ungemein wichtig, da nicht die Verbindung zu verlieren zwischen, was können sie jetzt tatsächlich anders tun, versus Informationen konsumiert.
Interessant. Also siehst du, so theoretische Wissen an sich würdest du dann gar nicht so als Lernen dann bezeichnen. Also wenn man es nicht anwendet, also wenn man es anwendet oder irgendwas damit macht oder man, wie du gerade gesagt hast, man verhält sich anders, dann schon. Aber wenn du nur sagst...
Mir fällt da spontan eine Person ein, die bekannt ist. Nämlich beispielsweise Richard David Precht. Er hat nie behauptet, er wäre jetzt jemand, der gerne oder viel lernt. Also das möchte ich ihm jetzt auch gar nicht unterstellen. Er fällt mir jetzt nur ein als jemand, wenn ich an Menschen denke, die sehr viel theoretisches Wissen über irgendwas haben. Da denke ich an ihn, warum auch immer. Ich höre jetzt seinen Podcast nicht regelmäßig, aber an ihn denke ich da. Also sprich, er könnte jetzt in ganz vielen Talkshows super rhetorisch gewandt auftreten und super cool argumentieren. Wenn du das möchtest, dann ist es doch cool, wenn du viele Bücher liest, zum Beispiel. Das ist es aber für mich selber, für mich persönlich, für meinen eigenen Werdegang und für das, wofür ich quasi stehen möchte, weniger relevant. Ich finde es viel spannender, wenn jemand sagt, ich bin jetzt hier neu Führungskraft und ich habe überhaupt null Ahnung von Führung und ich will, dass sich das in den nächsten 5 Jahren ändert. Ich möchte besser Feedback geben, ich möchte meinen Leuten besser zuhören, ich möchte mich selber besser organisieren und ich möchte konkret all diese Dinge tun. Dann ist es für mich eine konkrete Herausforderung. Weil dann kann ich sagen, pass auf, das sind die Bereiche, hier sind Anknüpfungspunkte und du kannst es dann auch selber messen, ob da wirklich eine Entwicklung stattfindet. Und dann ist es für mich spannend.
Das käme ja dann individuell von der Person, was brauche ich? Ist das so der Idealfall vielleicht? Ne? Also, dass man sagt, ich will dahin, das und das brauche ich, dahin zu kommen. Klar, wahrscheinlich hat man nicht die Übersicht, was brauche ich denn überhaupt alles. Vielleicht braucht man da auch schon so Impulse, aber...
Da sehe ich schon auch jetzt eine Personalentwicklung in der Pflicht. Also da wandelt sich auch so ein bisschen das Bild oder die Rollenverteilung dessen, was Personalentwicklung tut, glaube ich. Dass sie, während sie in der Vergangenheit vielfach die Dienstleister waren, die Trainings organisiert, gebaut, bezahlt und so weiter haben, dann sehe ich auch Personalentwicklungen im Unternehmen in Zukunft mehr als diejenigen, die dabei helfen und auch schon vielfach tun, dann so Learning Journeys zu bauen beispielsweise und zu sagen, was da alles dazugehört, aber auch dabei helfen können, eben hier so einen individuellen Pfad zu definieren, was da jetzt alles wichtig sein könnte oder mit wem man sprechen sollte.
Cool. Dann würdest du da so in diesen Formaten vielleicht auch dieser Ausdruck, wie hieß das, Learning Experience, fand ich eigentlich ganz cool. Ich kenne das ja immer nur diese UX-Designer, User Experience. Das finde ich eigentlich auch cool, dass man Da ist auch so, wo du dann so ins Unternehmen kommst und sagst, okay, wie kann ich für die Mitarbeitenden eine gute Learning Experience bereitstellen? Obwohl, da fand ich so eben, sorry, dass ich jetzt vielleicht springe, aber so ein bisschen, wenn du auch sagst, alle sind anders, kann man da überhaupt eine Fits-All-Lösung oder man macht verschiedene Sachen und jeder schnappt sich da was dann oder kommt es auch aufs Unternehmen an und auf die Leute?
Nehmen wir nur mal das Beispiel Führung mit allen Aufgaben, die dazugehören. Dann wäre ja eine Learning Experience in diesem Fall zum Beispiel, dass man kann da auch ein regelmäßiges Format draus machen, zum Beispiel Feedback-Gespräche unter Supervision macht. Ne? Das ist eine klassische Learning Experience. Ne? Du machst selber irgendetwas und irgendjemand kommt da als stiller Beobachter mit rein und ich kann darüber etwas lernen, weil ich das dann mal selber gemacht habe und mit einem bestimmten Ziel reingehe, zum Beispiel begleitet durch einen Coach oder eben, dass ich dann hinterher mit einem Coach oder mit jemandem, der sich mit dem Prozess auskennt, tatsächlich reflektieren kann. Und so wird eben aus einem eher theoretischen Ansatz, so führst du Feedbackgespräche, ein eher praktischer Ansatz, der dann auch eher eine Experience ist. Da ist es aber eben auch immer notwendig, dass man auch einen Weg findet, wie sich die Menschen, die da gerade gemeinsam durchgehen, zum Beispiel untereinander austauschen können, dass sie Zugang zu jemand haben, der da ein bisschen Informationsvorschub sozusagen hat und mit ihnen da auch ein bisschen darüber sprechen kann. Und was ich interessant finde, ist, dass das ja alles, also alles, was ich jetzt auch hier erzähle, ist ja quasi keine Raketenwissenschaft. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Wenn man sich da mal ein bisschen Gedanken dazu macht, dann kommt man auf einen Großteil der Dinge irgendwie selber. Und da finde ich spannend, genauso wenn man sich das Schulsystem eigentlich anschaut, finde ich spannend, dass das trotzdem in vielen Bereichen recht starr ist und sich nicht in eine Richtung entwickelt, die, wenn wir jetzt hier drüber sprechen, uns alle einig werden könnten, wahrscheinlich, dass das sinnvoll wäre. Das ist so ein, aber ja, sind wir bei.
Ist das so? Ist das, weil ist halt einmal gemacht worden, keiner will es mehr anfassen oder in Unternehmen, vielleicht auch die Personalentwickler, wäre das viel Stress, das wieder über den Haufen zu werfen oder?
Ich glaube, ist sehr, sehr komplex. Es hat aber sicherlich mit Unternehmenskultur zu tun, insofern, dass wir es sicherlich häufig auch erlebt, dass Menschen, die neu ins Unternehmen kommen, Ideen haben, die sie gerne einbringen würden. Wenn man dann ein Jahr später mit ihnen spricht, sind sie doch auch eher geframed in dem, wie sie über etwas sprechen, weil sie hier die Sichtweise des Unternehmens angenommen haben. Und selbst wenn sie dann sagen, ja, warum sollte man es denn anders machen? Und wenn du sie dann fragst, ja, man könnte doch, ja, haben wir doch bisher immer so gemacht. Also, dass das dann auch wieder stattfindet. Typisch menschliches Phänomen, glaube ich.
Noch eine Frage, Min. Ich bin jetzt hier die ganze Zeit am Fragen, deswegen
wollte ich nicht unterbrechen, alles gut. Nee, ja, wie siehst du denn die Zukunft des Lernens? Also siehst du, da wird Technologie eine entscheidende Rolle spielen oder was denkst du darüber? Wie wird sich das alles entwickeln in Zukunft?
Ist da immer schwer, in die Glaskugel zu gucken, ohne sich jetzt. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall einen Teil geben, wo auch diese menschliche Begegnung wieder eine größere Rolle einnehmen kann, vielleicht sogar mehr, als es in der Vergangenheit stattgefunden hat, weil das bloße Informationen verteilen eben super skalierbar ist heutzutage. Und zwar auch Informationen individualisiert verteilen, weil man muss nur mal ChatGPT und Co. angucken. Da kann ich so lange Fragen stellen, bis mir die Finger rauchen und ChatGPT wird nicht müde, mir noch eine 17. Erklärung zu liefern. Und da stehen wir ja nur am Anfang dieser Technologie von Generative Large Language Models, wo es auch sicherlich noch mehr Möglichkeiten gibt, dann die Technologie sinnvoll einzusetzen. Gleichzeitig ist es dann so, dass wir, wenn wir schon uns die Mühe machen, zusammenzukommen, uns auch tatsächlich eher menschlich begegnen können und vielleicht eben nicht dieses Setting haben, dass jetzt jemand 1000 Mal irgendwas erklärt sozusagen oder langweilig irgendwo runterschreibt, weil das lässt sich ja super skalieren, sondern dass wir eher hier auf Begegnung und Beziehung eben spielen. Und da glaube ich auch, also gut, keine Ahnung, weiß nicht, ob das fair ist zu sagen, aber ich hoffe auch, dass da die Art und Weise, wie institutionalisiert Bildung betrieben wird, sich da auch ordentlich durchrütteln lässt. Einfach, weil ich es so schade finde, dass da keine... Stell dir mal eine Schule vor oder auch ein Studium, wo du dir einfach raussuchen kannst, von wem du lernst. Wenn du halt deinen Physiklehrer kacke findest, kannst du halt auch sagen, ich will bei dem nicht zuhören. Okay, cool, dann gehst halt zu einer anderen Lehrerin, die dir mehr zusagt. Fände ich total cool, weil wir alle auch aus der Vergangenheit wissen, wenn man da in Ruhe mal drüber reflektiert, wie stark wir selber dadurch beeinflusst wurden durch die Lehrerinnen und Lehrer, die wir halt cool fanden. Weil dann plötzlich Mathematik interessant ist, weil du halt das Glück hattest, dass du da auf einen Lehrer getroffen bist, der dir halt einfach zu verstehen gegeben hat. Nee, das ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte hier. Genauso ausgefallenere Sachen wie, keine Ahnung, Geschichte oder so. Und dann denkst du, Mensch, das ist eigentlich spannend, weil meine Geschichtslehrerin, die mag ich. Und da finde ich schon auch cool, wenn der Weg eben dahin geht. Und deswegen versuche ich auch gerade in Unternehmen, das sehr stark eben so nach dieser Learnfluencer-Logik. Weil klar, wenn ich jetzt eine Vertrieblerin habe, die jetzt in den letzten Jahren ihre Zahlen massiv gesteigert hat und mir da sympathisch in Ruhe erzählt, wie sie dahin gekommen ist, natürlich werde ich die gleichen Bücher lesen oder werde mir auch die gleichen Podcasts anhören, und davon kann das Unternehmen ja nur profitieren eigentlich.
Glaubst du denn auch so, so Richtung virtuelle Realität oder erweiterte Realität, glaubst du, das wird das Lernen auch nochmal verändern? Weil gerade, wir haben ja jetzt vor kurzem mitbekommen, dass Apple hier zum Beispiel die Vision Pro rausgebracht hat, wo man sich dann nochmal mit anderen Leuten vernetzen kann und so. Glaubst du, das wird das nochmal verändern, das ganze Lernen und
ich seh's,
den Prozess?
Ja, so. Ich sehe es als möglich an. Ich muss aber auch sagen, dass ich eben, wenn ich über Lernen spreche, dann nicht nur rein dieses, wie werden Informationen ausgespielt, betrachte. Also, und wie werden Informationen ausgespielt, da wird sich sicherlich was ändern. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Beispiel auch bei der Vorstellung von der Vision Pro genutzt wurde. Aber irgendwo habe ich das, glaube ich, gesehen, dass jetzt ein paar Leute halt um ein lebensgroßes Modell von irgendwas rumstehen, und die Leute sind eigentlich an unterschiedlichen Orten der Welt, und die gucken jetzt gemeinsam auf ein Modell von, keine Ahnung, von einem Rennauto und sprechen da über irgendwelche Innereien und können sich das tatsächlich angucken. Dann kommen wir natürlich hier in Bereiche, wo das tatsächlich eben multisensorisch möglich ist, wovon ich vorher gesprochen habe. Also wird es sicherlich Auswirkungen haben. Was ich mir aber wünsche, ist wirklich für die Zukunft, dass es nicht diesen oder irgendwann nicht mehr diesen Charakter hat von, du musst alles das wiedergeben können für eine Prüfung, sondern dass es mehr in eine Richtung geht, die schon das Ganze auch wirklich in der intrinsischen Motivation zulässt, dass jetzt jemand, der mit 12 halt feststellt, ich finde eigentlich Geschichte voll spannend, sich auch damit beschäftigen kann und dann nicht dazu gezwungen wird, sich jetzt in diesem Zeitraum mit Mathematik zu beschäftigen, weil auch der wird irgendwann an den Punkt kommen, dass es für ihn relevant ist. Weil wenn er feststellt, okay, ich habe mich jetzt 2 Jahre lang mit der Frage beschäftigt, Geschichte XYZ, und jetzt würde ich da gerne ein Geschäftsmodell bauen. Zum Beispiel, natürlich wird für den Mathe irgendwann relevant, klar. Aber vielleicht nicht die zweite Ableitung nachts um 12 auch noch hinzubekommen, sondern halt in einem anderen Modus. Und das fände ich schon spannend, wenn das da eher diesen Weg einschlägt, weil das ist mein Learning aus über 20 Jahren Nachhilfe. wenn es persönlich relevant wird, dann mangelt es sehr selten am Verständnis. Dann braucht es vielleicht ein paar Ansätze, um den Leuten was zu erklären. Und dann können selbst die komplexesten Dinge verstanden werden, wenn man sich die Zeit nimmt, gemeinsam drauf zu gucken.
Ich fand es bei mir im Studium eigentlich ganz spannend, auch das einfach, da dachte ich mir, das schaffe ich nie im Leben. Also wirklich, da war so, also sehr hohe Mathematik. Und irgendwie dann war nämlich auch genau dieses mit anderen, mich da zusammengesetzt, mich reingefuchst und am Ende hatte ich dann eine 2. Klar ist dann wieder viel im BWL, also BWL-Studium war sehr viel auswendig lernen. Da war dann nicht so ein bisschen, okay, worauf hast du Spaß? Aber das fand ich auch eigentlich faszinierend, dass ich das dann irgendwie geschafft habe, weil man sich da mit den anderen jemanden hatte, der da einen unterstützt hat, der da besser war und mich da so durchgeführt hat und dann hat es irgendwie funktioniert. Ja.
Und ich würde eben gerne mit dem, was ich tue, auch gerne davon wegkommen, dass wenn wir über Lernen sprechen, wir sozusagen nur in Anführungszeichen an diese Anekdoten denken, sondern dass wir halt auch daran denken, ich habe in den letzten 3 Wochen halt gelernt, wie ich mit meinem Videoschnittprogramm meine Videos quasi auf Deutsch transkribieren kann und auf Basis von der Transkription editieren, was jetzt eben kein ich habe es fürs Studium gelernt ist, sondern es hat damit zu tun, wie ich meine Arbeit mache. Und das finde ich eben auch wichtig, auch immer wieder in diesen Kontext zu rücken und sowohl, wie ich meine Arbeit mache, als auch, wie ich ruhig bleibe, wenn mein Sohn, der vielleicht in der Trotzphase ist, halt nicht das tut, was ich möchte. Ist ja auch wichtig, da dazu zu lernen sozusagen. Das heißt, wir genug Gelegenheiten, was dazu zu lernen, haben wir ja alle täglich.
Aber braucht man nicht auch, also bei uns sehe ich das relativ häufig, dass man auch die Zeit halt im Unternehmen, also man braucht ja Zeit, um dann Sachen zu lernen, Frage.
Du brauchst Zeit, um Informationen zu bekommen. Das Lernen, also das ist halt die Frage, ne? Weil etwas anders zu machen, das geht meistens relativ schnell, irgendwie. Ne? Klar, wenn du jetzt feststellst, keine Ahnung, es geht um Reporting. Du musst deine Reports an deine Führungskraft irgendwie anders machen, mit einem neuen Tool oder so. Dann ist klar, dass es hier eine Lernherausforderung gibt und dafür brauchst du schlicht Zeit. Da könnte man sagen, gut, da ist jetzt ein bestimmter Zeitaufwand notwendig, um diese neue Software zum Beispiel zu erlernen und das vielleicht selber auch mal auszuprobieren. Aber in vielen Fällen brauche ich ja jetzt nicht irgendwie ewig lang Zeit, um irgendwas zu recherchieren. Und selbst das lässt sich ja häufig auch ein bisschen reduzieren dadurch, dass ich halt schneller an die Informationen komme, wo das System YouTube ja heute schon rasend schnell ist eben. Und das glaube ich auch, dass im Unternehmenskontext sehr viel schneller passieren kann, weil mal angenommen, du hättest irgendwie was Ähnliches im Unternehmen, wo du ein paar Leuten zugucken kannst, wie sie tagtäglich in ihrer Arbeit besser werden, dann wirst du auch in den Zeiten, wo du selber vielleicht in deiner Arbeit ein bisschen mehr Zeit hast, da Dinge mitnehmen, die du halt irgendwann vielleicht brauchst, aber nicht gerade jetzt.
Bin ich spannend. Wir hatten nämlich auch mal einen, muss jetzt gerade dann denken, Neugiersforscher, Karl Norton, hier im Podcast. Und der hatte auch so ein bisschen den Ansatz, dass wie so Nuggets oder Neugiers-Nuggets einzubinden oder dass das halt im täglichen Arbeit funktioniert, halt nicht extra nochmal irgendwie ein Workshop oder ähnlich, sondern das halt sozusagen einzubinden, würde wahrscheinlich hier mit Lernen dann auch Sinn machen. Oder,
ja.
Oder irgendwelche Anreize oder weiß nicht, Inspiration immer mal wieder oder ich weiß nicht, wie man das dann am besten macht.
Ja, es kommt halt auch drauf an, also viele Unternehmen haben schon auch diesen Ansatz von so Learning Nuggets, wie es dann da genannt wird. Da weiß ich immer nicht, bringt es wirklich was oder hilft es irgendwem? Also Learning Nuggets und Micro-Learnings, die helfen dann was aus meiner Sicht, wenn sie wirklich kontextspezifisch auffindbar sind. Also ich habe ein Problem und ich kann mich jetzt damit beschäftigen. während so dieses einfach mal so, da muss es schon sehr unterhaltsam gestaltet sein, quasi, dass es die Leute irgendwie interessiert.
Also meinst du irgendwie so immer mal wieder Inspiration über den Tellerrand hinaus vielleicht? Würde wahrscheinlich gar nicht. Man ist vielleicht so gefangen in seiner Arbeit und dann sieht man, kriegt man vielleicht irgendwie so eine Mail, ach, also ich weiß nicht, ja, vielleicht eine Mail und dann denkt man, ach, das klingt ja spannend. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm, weil ich so gefangen bin in meiner Arbeit. Das könnte ja eigentlich auch Inspiration geben, oder? Also dann.
Ja, was ich aber, also was ich jetzt dann auch gerne in Unternehmen ausprobiere, ist mehr so ein regelmäßiges Format. Also sprich, wirklich Leute, die halt ihre Arbeit und ihre Entwicklung dokumentieren. Weil dann hast du diesen Beziehungsaspekt, dann ist es eine Person im Unternehmen, die hat meinetwegen eine ähnliche Rolle wie du, nur in einem anderen Bereich. Und der erzählt einfach über, wie er sich in dem Bereich entwickelt hat, was er jetzt hier für Herausforderungen hat, mit wem er sich jetzt hier vernetzt hat und was er dann den Vorteil hat, innerhalb vom Unternehmen kannst du dich dann selber mit den Leuten auch vernetzen und du stellst dann fest, stimmt, ich habe die gleiche Herausforderung auch, vielleicht sollte ich mal mit dem sprechen und in 2 Wochen macht ihr vielleicht dann zusammen eine Podcast-Folge, zum Beispiel, die dann unternehmensintern geteilt wird zu einem ganz spezifischen Thema. Und da glaube ich, also ich weiß es nicht, wie es bei euch ist. Ich habe Einblick in einige Unternehmen. Da habe ich das Gefühl, dass gerade bei den größeren Unternehmen sie gefühlt sehr getaktet sind, die Mitarbeitenden, und eigentlich gefühlt gar keine Zeit für irgendwas haben. Ich glaube, das ist hausgemacht. Das ist meine Hypothese dazu. Und ich glaube, viele Unternehmen könnten sich auch erlauben, einfach mal random 50% ihrer Meetings zu streichen für 2 Monate und dann mal schauen, was passiert. Und in der Zeit versuchen, irgendwas Sinnvolleres zu machen. Vielleicht sind es 20%, keine Ahnung, aber das fände ich irgendwie mal spannend, das auszuprobieren, weil man hat immer die ganze Zeit das Gefühl, man wäre so beschäftigt oder man ist so beschäftigt, aber man kommt irgendwie zu nichts. Und ich glaube, man könnte da schon sinnvollere Sachen irgendwie machen teilweise. Je nachdem, ne? Es ist nicht jedes Unternehmen gleich und auch nicht jedes große Unternehmen wie jedes große Unternehmen. Es gibt viele kleine Unternehmen, die sind davon betroffen. Es gibt viele große Unternehmen, die sind davon nicht betroffen. Aber ich denke mir, dass sehr häufig bei großen Konzernen, dass da bestimmt was dran ist.
Weißt du? Das wäre so dein Tipp. Ich wollte dich auch gerade fragen, was wäre denn so, sagen wir jetzt, sind vielleicht verschiedene Unternehmen, die zuhören. Was würdest du denen raten, wenn die das Thema angehen wollen würden? Gibt es irgendwie so Steps oder
zuerst mal, also, was ist Lernen? Ich würde mir ein paar Leute im Unternehmen suchen, wie jetzt ihr zum Beispiel, die sagen, wir haben Bock, selber was zu produzieren. Und zwar fürs Unternehmen intern. Und viele Unternehmen machen das auch schon. Manche brauchen dabei Hilfe, manche machen es selber. Und sich dann überlegen, wie könnte so ein Format aussehen, sodass es eben ansprechend für die Mitarbeitenden ist, ohne diesen expliziten, krassen Lernfokus zu haben, sondern mehr ein, wir dokumentieren jetzt einfach mal. Nahbar und nachvollziehbar. Und dann schauen wir mal, was das für Effekte haben kann, eben im Unternehmen. Und in einer Sprache, dass es auch Menschen innerhalb des Unternehmens verstehen können, die vielleicht nicht die gleiche Rolle haben. Und ich glaube, darüber können schon ganz viele Lernherausforderungen, die in vielen Unternehmen immer wieder auftauchen, ganz einfach nebenher gelöst werden. Weil die Menschen plötzlich merken, ah, die hat das Problem auch, cool, rufe ich mal an. Oder, ah, wie hat sie es gelöst? Ach so, hier 2-mal klicken, alles klar. Fände ich total spannend, wenn einfach da mehr Unternehmen das auch unternehmensintern ausprobieren, weil es eben genau so ist, wie es in, ja, wie es außerhalb von Unternehmen schon sehr gut funktioniert teilweise.
Was ja noch so ein Buzzword ist, ist ja so ein bisschen diese lernende Organisation. Mhm. Was hältst du davon? Ist es nur ein Buzzword?
Ich muss sagen, ich weiß zu wenig über die Definition einer lernenden Organisation. Da gibt es ja auch dann Ansätze, wie zum Beispiel, wenn ich es richtig verstehe, dieses LernOS beispielsweise. Muss ich aber sagen, da weiß ich selber zu wenig drüber, weil für mich eher der Blick aufs Individuum wichtig ist. Also ich beschäftige mich eher damit, so was bedeutet es jetzt für die Einzelperson sozusagen. Deswegen kann ich da leider zu wenig dazu sagen. Mich interessiert es mehr, was haben bestimmte Dinge für Auswirkungen auf Einzelpersonen, was kann man da für sie oder mit ihnen tun.
Okay. Ich meine, vielleicht noch ein anderes Passwort zur Fehlerkultur. Hast du da eine Meinung?
Ja, auch hier ist es wichtig und da kann ich ein Unternehmen empfehlen, das es aus meiner Sicht sehr gut tut. Die heißen Culturizer und die beschäftigen sich mit Unternehmenskultur. Und von denen habe ich schon sehr viel lernen können. Ich kenne den Gründer, die sind auch in München, der Georg. Und weil sie eben das Thema Unternehmenskultur nicht auf Buzzword-Ebene, sondern auf wirklich Verhaltensebene angucken. Also auch das Thema Fehlerkultur. Ihr könnt noch so viel auf euren Gängen schreiben, dass ihr eine tolle Fehlerkultur habt. Wenn ihr nirgendwo festgeschrieben habt oder mal euch zumindest darüber unterhalten habt, woran ihr merkt, dass ihr eine tolle Fehlerkultur habt, dann ist das alles für die Katz. Also, weil ich muss mal wirklich darüber gesprochen haben in einem Kontext, in einer Größe, also sei es jetzt ein Team oder sei es eine ganze Abteilung, was es denn heißt, dass wir eine gute Fehlerkultur haben. Woran merken wir das? Also, was ist denn, wenn jemand einen Fehler macht? Woran machen wir einen Fehler überhaupt fest? Wo sprechen wir darüber und so weiter. Und auch hier, ne, vieles deutet darauf hin, dass sich in der Arbeitswelt immer mehr automatisieren lässt, aber genau dieser Austausch wird in Zukunft immer wichtiger, dass sich die Leute auch mal hinhocken und wirklich über diese Themen sprechen und eben nicht alle nicken und dann ist das Meeting vorbei und dann geht man raus und beschwert sich. So, weil man eigentlich damit gar nicht einverstanden ist, sondern auch die Möglichkeit zu haben, wirklich aufzustehen und zu sagen, nee, ich finde das absolut nicht richtig so, sondern ich könnte mir eher vorstellen, dass es so ist. Und deswegen finde ich Fehlerkultur, ja, gutes und wichtiges Stichwort, aber nur dann irgendwie relevant oder auch greifbar, wenn man das konkret anhand von einem Verhalten irgendwie festmacht und bespricht.
Geht das denn, du hast jetzt oft so mit Kultur auch, Lernen und Kultur, geht das so Hand in Hand? Muss man beides angehen?
Es gibt ja auch den Begriff Lernkultur, die eben verschiedene Aspekte, Artefakte und Ebenen beschreibt, die sich eben auf das Lernen in der Organisation auswirken. Es gibt auch verschiedene Definitionen dazu, aber es ist auch so, dass es eben in einer Organisation nicht nur die Organisationskultur gibt, sondern eben auch eine Lernkultur. Also beispielsweise, wie gehen wir damit um, wenn jemand tatsächlich eine Veränderung durchmacht oder machen möchte? Wie gehen wir mit Erkenntnissen um? Wie vernetzen wir uns untereinander? Und sind alles eben sichtbare Merkmale einer Lernkultur. Also ist es auch hier eben entscheidend, über eine Lernkultur zu sprechen oder da auch zumindest sich das mal anzugucken, wie das eben bei uns ist.
Und da hilfst du auch Unternehmen
bei? Ja, teilweise. Da gibt es aber bessere Spezialisten. Also wir haben ja eben das New Learning Lab gegründet. Der Jan Völsing, der einer der Mitgründer ist, kennt sich da noch deutlich besser aus als ich. Deswegen ist es auch gut, da mit ihm zusammenzuarbeiten. Und da, ja, der ist so mein Ansprechpartner eigentlich, wenn es ums Thema Lernkultur geht.
Okay, cool. Dann, wenn wir vielleicht auch langsam zum Ende kommen, gibt es vielleicht eine Frage, die ich vielleicht noch nicht gestellt habe, die du aber gerne gehört hättest. Eine typische Coaching-Frage.
Ja. Nee, ich glaube, wir haben eine recht gute Runde gemacht. Mir ist abschließend einfach echt wichtig, dass wir von diesem, also wenn wir über Lernen sprechen, von dieser festgefahrenen Sicht wegkommen, dass das was damit zu tun hat, wie wir es eben gewohnt sind, sondern dass es wirklich damit zu tun hat, jemand kann jetzt irgendwie was anders machen oder anders wiedergeben und nicht, da muss sich jetzt einer hinhocken und irgendwas durchlesen oder irgendwas angucken oder sich auch mit irgendjemand unterhalten sozusagen. Das ist nicht immer notwendig. Lernen heißt, es findet hier im Kopf irgendwie eine Änderung statt und die macht irgendwas möglich. Was dazu führt, steht auf einem komplett anderen Blatt.
Das sind noch schöne letzte Worte für diese Folge. Vielen Dank auch für den Input und ja, einen schönen Tag hier.
Sehr gerne, wünsche ich euch auch.